Hallo und willkommen zum Klimafunk, eine Sendung der Parents for Future München, hier auf Radio LoRa. Mein Name ist Ulrich Türk. Für unsere Sendung heute wollen wir über den Tellerrand blicken. Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit für andere Nationalitäten, die bei uns in München leben? Zum einen sind wir fündig geworden bei der französischsprachigen Community. Aus Frankreich erobert gerade ein Lernspiel die Welt. Meine Kollegin Elisabeth Frank hat zwei Spielleiterinnen gesprochen. Seid gespannt, was sie von Bénédicte Herbou und Sandra Perconte erfährt. Davor ein Gespräch über die größte nicht-deutsche Community in München, die Menschen aus den Ländern des Balkan. Zusammen mit meiner Kollegin Elisabeth Frank hatte ich mit Sadia Klepo gesprochen. Ihr kennt sie vielleicht von anderen Sendungen auf LoRa München. Und zum Abschluss hat Manfred Bauer euch wieder einige Veranstaltungstipps vorbereitet. Zu unserem ersten Gespräch. Wir wurden von Sadia Klepo eingeladen, die 1992 selbst das Kriegsgebiet in Bosnien-Herzegowina als Flüchtling verließ und in München zur Integrationsunterstützung den Verein Hilfe von Mensch zu Mensch gegründet hat. Unsere erste Frage an Sie war, wie das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle spielt in der Balkan-Community und vielleicht vorneweg, warum das auch die größte nicht-deutsche Gruppe in München ist.
Themen, weil diese Themen, obwohl sieht das wirklich absurd aus, Balkan und Nachhaltigkeit und Klimaschutz, aber es gibt wirklich gute Sachen auf dem Balkan, die man mit der Nachhaltigkeit verbinden kann. Und darüber möchte ich auch gerne reden. Aber vor allem möchte ich über unsere Balkan-Community hier in München reden. Das ist eine sehr große ausländische Gruppe. In den letzten Jahren sind sehr viele Fachkräfte in der Medizin, bei der Kinderbetreuung, viele Ingenieure und auch andere Leute, wie die zum Beispiel Post, DHL, nach München und Umgebung gekommen. So dass ich rechne, dass diese Community mittlerweile, wenn man rechnet, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, die relativ neu angekommen sind und die sehr lang hier sind, das ist über 200.000 Leute hier, nur hier in München. Das ist eine riesige Gruppe, aber das ist keine homogene Gruppe, weil es gab drei Wellen im Grunde, wie wir sozusagen Balkanesen hier nach München gekommen sind. Die erste Gruppe waren schon 70er Jahre, letztes Jahrhundert. Das sind die sogenannten Gastarbeiter, die vor allem gekommen sind, als die verschiedene Gebäude und Sporthallen und U-Bahn für die Olympiade gebaut wurde hier in München für Olympiade. Da sind schon hier dritte Generation diese Leute und die sind fast wie die Deutsche hier integriert. Zweite Gruppe kam 90er Jahren nach dem Balkankriegen der 90er. Diese Gruppe gehöre ich auch. Ich bin damals 1992 mit drei kleinen Kindern nach Deutschland gekommen. Nicht sofort nach München, sondern in der Nähe von Bonn-Köln. Und 2000 kam ich aber dann nach München, als meine Kinder begonnen haben zu studieren. Und jetzt kommt die große, große und auch nicht homogene dritte Gruppe, das ist sogenannte Arbeitskräfte, die kamen nach sogenannter Balkanregelung. Als Deutschland einfach gemerkt hat, als die Regierung gemerkt hat, es fehlen Fachkräfte hier in Deutschland, auch vor allem in Großstädten wie München, haben sie sich für diese Balkanregelung entschieden, wo man ganz einfach, wenn man einen Vertrag bekommt, kann er nach Deutschland kommen und sofort beginnen zu arbeiten, wenn man entsprechende Ausbildung hat für diese Arbeitsstelle. Das finde ich gut für München und Deutschland, schlecht für den Balkan. Ich merke auch bei vielen Balkantagen, wo wir über das Thema Massenauswanderung aus dem Balkan, junge Leute verlassen die Länder des ehemaligen Jugoslawien, nicht nur ehemaligen Jugoslawien, sondern auch aus mittlerweile wirklich Orte, die total leer sind. Nicht nur in Bosnien, sondern auch in Kroatien, Slawonien, in Westrumänien und so weiter.
Jetzt interessiert uns ja insbesondere das Thema Klimaschutz und das auch gerade bei der Balkan-Community, wie du sie auch so schön nennst, weil das ja eben so eine ganz, ganz große Gruppe ist in München. Und wir haben uns halt gefragt, diese große Gruppe von Menschen aus dem Balkan, wie stehen die eigentlich zu diesen Themen Klimaschutz? Gibt es da vielleicht auch Unterschiede, je nachdem, welcher von diesen drei Wellen sie angehören?
Vor allem auf dem Balkan gibt es tolle Voraussetzungen für neue Energien, wie zum Beispiel Sonne. Es gibt sehr viel Wasser, sehr viele Flüsse, sehr viele Seen, die Menschen gebaut haben. Es gibt wirklich tolle Voraussetzungen und ich möchte gerne nur eine große Bewegung in Serbien benennen. Das ist Kreni Promeni. Beginne und ändere. Eine riesige Gruppe der jungen Menschen, die kämpfen dafür, dass die serbische Regierung nicht zu den zum Beispiel Exploitation einige Regionen an fremde Corporation gibt, wo dann diese Verschmutzung sehr groß wird in Serbien, besonders in diese Nationalparks, in Dörfer, wo die Menschen noch immer gutes, gesundes Essen produziert und da möchte ich gerne wirklich meine Begeisterung, ich bin auch Mitglied dieser Bewegung und unterstütze das auch bei Radio Lora und bei meinen anderen Kanälen, Social Media Kanäle wie Facebook, TikTok, Instagram, kämpfen wir für die bessere, nachhaltige Situation in Serbien zum Beispiel.
Gibt es da Verbindungen hierher nach München? Also du sagst, du hast eine Verbindung, aber gibt es auch noch größere Verbindungen?
Leider. Wir in München, Balkan Community ist nicht in München gut organisiert. Außer des Festivals Balkantage sehe ich keine andere Zusammenarbeit der verschiedenen Gruppen in dieser Community. Ihr wisst, dass wir kommen aus verschiedenen Ländern mittlerweile, des ehemaligen Jugoslawien, dass nach den jugoslawischen Kriegen noch immer Animositäten zwischen verschiedenen Völkergruppen gibt. Gott sei Dank immer weniger und man merkt das nicht in München. Die Leute arbeiten zusammen. Ich habe gesehen, zum Beispiel in Altenheimen, in den Krankenhäusern, in vielen Kindertagesstätten gibt es verschiedene Leute aus Kroatien, Serbien, Bosnien, Mazedonien, Griechenland und die Leute, normale Menschen, arbeiten sehr gut zusammen und sie sagen unsere Sprache, unsere Region, das ist schon ein gutes Zeichen, eine gute Voraussetzung für die spätere Zusammenarbeit, die leider noch nicht stattgefunden ist. Von der anderen Seite, ich danke euch für diese Initiative, euch beiden für diese Initiative, für diese Sendung, weil dadurch werden wir auf diese Gruppe aufmerksam machen und werden wir diese Gruppe fordern, zusammenzuarbeiten für gute Sache hier auch in München und dass wir sie für die gute Sache, für Nachhaltigkeit, Klimaschutz auch hier in München gewinnen, weil die Leute arbeiten sehr viel. Sie sorgen sich um die Kinder, die jetzt in die neue Schule, neue Umgebung, neue Sprache lernen müssen. Natürlich bei solchen Druck und Sorge. Und aus diesem Grunde, sie engagieren sich nicht so viel. Natürlich gibt es weniger Raum für Engagement, aber gibt es auch. Ich kenne sehr viele Balkan-Leute, die sich sehr engagiert, nicht nur ich, sondern auch, merke ich, bei den Balkantagen, besondere junge Leute. Junge Leute, für mich ist ein sehr schönes Zeichen, dass die jungen Menschen sich für den Klimaschutz und Nachhaltigkeit engagieren können. Und deswegen, diese Community, Balkan Community, braucht wirklich Unterstützung und Forderungen der Stadt, von Medien Unterstützung, dass sie mehr sichtbar werden, dass mehr Projekte entwickelt werden, in dem diese tolle Gruppe, riesige Gruppe sich engagieren kann und wo wir dann von denen mehr Bereicherung bekommen.
Du hattest erwähnt, dass es eine gute Zusammenarbeit hier gibt, aber könnte das auch ein Modell sein, dass in den Balkanländern selber dieses Klimaschutzthema eine Gemeinsamkeit bilden kann, um auch diese Konflikte von den 90er Jahren zu überwinden?
Genau das machen wir mit den Balkantagen. Es geht um politische Teilhabe der Balkan-Diaspora. Dadurch wollen wir reflektieren und unsere Ergebnisse hier auf dem Balkan, in den Ländern der Südosteuropas, auch einfach anwenden. Das heißt, dass die Menschen, sehr riesige Gruppe, die hier sich engagieren, hier lernen, miteinander zu zu sprechen, zu diskutieren, zu Ergebnissen, gute Ergebnisse zu kommen, dass wir so eine Art und Weise des politischen Engagements auch auf dem Balkan anwenden können. Mhm. Dass wir so einfach mitwirken, dass dort nicht nur zwischen den Völkern, besonders junge Leute, zu einem Gespräch und einem Austausch kommt, sondern dass gemeinsam, wie diese Begegnung Kreni-Promeni, wollen wir das überall auf dem Balkan verbreiten. Mhm. Es gibt schon Anzeichen, dass in Kroatien, in Slawonien sowas kommt und in Bosnien-Herzegowina, in Mazedonien, dass wir versuchen, diese Nachhaltigkeit als gesellschaftliches Thema zu bekommen. Mhm. Weil leider in diese politische Oligarchien, nationalistische Oligarchien, die leider herrschen in jedem Land auf dem Balkan, besonders im Westbalkan, wir wollen, dass diese Themen Nationalismus und Faschismus und dass diese Themen verschwinden und dass wir uns widmen neuen, modernen Themen, die ganze Erde beschäftigt, alle Länder der Erde beschäftigen muss, wenn wir diese unsere Planete behalten wollen, diese schöne, grünes Planet.
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Albert Einstein.
Lora München, zu hören auf UKW 92,4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
Ihr hört den Klimafunk der Parents for Future München auf Lora München. Kommen wir zurück zu unserem Interview. Elisabeth Frank und ich sprechen mit Sadia Klepo über die Balkan-Community in München und ihren Bezug zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Den zweiten Teil des Interviews starten wir mit zwei Eindrücken aus Bosnien-Herzegowina selbst, die Sadia für uns dann kommentiert. Denn im Vorfeld hatten wir vor, Kontakt zu Fridays for Future in Bosnien aufzunehmen. Allerdings ist diese Gruppe im Moment wieder aufgelöst. Stattdessen hatte ich mit Dennis Šiško gesprochen. Er arbeitet am Aarhus-Zentrum in Tuzla. Diese Zentren wurden von der Europäischen Union in den osteuropäischen Ländern eingerichtet. Ziel ist es, die Bürger dort bei ihren neu gewonnenen Möglichkeiten zu unterstützen, den Umweltschutz zu stärken. Zum Beispiel durch Einspruchsmöglichkeiten bei Bauplanungen. Gleichzeitig soll dadurch die Zivilgesellschaft gestärkt werden. Meine erste Frage an Dennis ist daher, wie es um die Zivilgesellschaft insgesamt in Bosnien-Herzegowina bestellt ist. Sadia Klepo wird dann auf die Antwort von Dennis eingehen. Die eigentliche Geschichte der Zivilgesellschaft in Bosnien-Herzegowina beginnt vor dem Jahr 2012, genauer um das Jahr 2000. Und hier beginnt das Problem. Die Zivilgesellschaft wurde mehr oder weniger künstlich von Geldgebern erzeugt. Heute haben wir eine dysfunktionale Gesellschaft in Bosnien-Herzegowina, da davor im Jahr 2000 sehr viel Geld von internationalen Hilfsorganisationen ins Land gepumpt wurde und die Spender ihr Geld einsetzen wollten. Einheimische, die zuvor für die internationalen Hilfsorganisationen gearbeitet hatten, gründeten ihre eigenen NGOs und die Geldgeber machten es sich einfach, indem sie diesen neu gegründeten NGOs Geld für Projekte spendeten. Daher ist die Entstehung der Zivilgesellschaft getrieben von diesen Geldgebern und nicht, wie ich denke, getrieben von den Themen und Problemen der Gesellschaft selbst. Jetzt sind tausende NGOs im Land registriert, aber wir sehen keinen Effekt ihrer Arbeit vor Ort. Natürlich, das Geld ist ausgegeben, alle Rechnungen sind bezahlt, aber das ist das Problem. Die Geldgeber sind glücklich, wenn sie ihre Rechnungen haben, die sie bezahlen wollten, aber sie achten nicht auf die Wirkung ihres gespendeten Geldes. Das muss sich also ändern. Unglücklicherweise geht das nach hinten los. Es verhindert, dass sich eine wahre Zivilgesellschaft entwickelt, denn diese hat nicht die Erfahrung und das Wissen, um Projekte anzugehen. Die Spender machen es sich einfach und geben das Geld lieber gut etablierten NGOs und dadurch zerstören sie die wahre Bürgerbewegung, die dann mit geringen Mitteln auskommen muss. They end up working for peanuts, which should not be the case. Das ist also das Problem, mit dem wir in diesem Land kämpfen. Und das wollen wir als Aarhus-Zentrum verbessern, indem wir kostenfrei Hilfestellungen für Graswurzelbewegungen und lokale Vereinigungen geben, die lokale Probleme lösen wollen. Wir wollen nicht die sogenannten NGOs unterstützen, die eher als Beratungsunternehmen arbeiten und die nur ihr Logo, ihr Banner, ihren Aufkleber auf das Projekt kleben wollen und dann verschwinden, selbst wenn das Projekt bzw. das Problem noch nicht gelöst ist. NGOs, which are consulting companies, as I said, to put their flag on that, put their banner, sticker or whatever, finish the project and then go,
even though the problem is not solved. Ja, das ist mir klar. Ich habe, der hat recht. Aber was diese europäischen Länder und internationale Organisationen haben, natürlich, muss ich sagen, wirklich mit den Nationalisten zusammengearbeitet. Und viele Gelder sind dadurch verloren gegangen, nicht in Zivilgesellschaft, sondern in private Taschen.
Ich habe auch mit Dennis darüber gesprochen, vor allem auch, was können die Leute, die ausgewandert sind, zum Beispiel aus Deutschland, was können sie eigentlich zurückgeben und zurückbringen in ihre Heimatländer? Und er hat eine sehr interessante Antwort gehabt, wir können uns die mal anhören.
Ja.
But the thing is, I'll give you a plastic example of the way things work. For example,
Ich gebe ein anschauliches Beispiel, wie die Dinge laufen. Ich bin Teil einer Kommission, die Förderprogramme in Tuzla überprüft. Eine Förderung für den Austausch von Kohleöfen als Heizung in den Häusern durch Wärmepumpen. Ich besuche die Leute, die diesen Austausch durchgeführt haben und überprüfe das. Bei einem der Besuche einige Monate zuvor sprach ich mit der Familie, die diese Förderung erhalten hat, und ihre Verwandten waren da, aus Deutschland angereist, als Urlaub. Die Diaspora.
For holidays, whatever. The Diaspora. And then,
Und ich sprach über die Vorteile von Wärmepumpen und die zukünftigen Möglichkeiten, Photovoltaik zu installieren und den Strom selbst zu erzeugen. Das ganze Thema eben. Und da sagt dieser Cousin, der jetzt in Deutschland lebt, ja, aber das kann nicht in Bosnien funktionieren. In Deutschland, ja, dort funktioniert das, aber nicht in Bosnien.
You know, things work in Germany, but they don't work in Bosnia.
Im Grunde, ich meine, das muss man fördern. Diese Zusammenarbeit, Diaspora und die Menschen, die dort geblieben sind, da muss gefordert werden, was auf gar keinen Fall die Regierungen nicht wollen. Sie wollen Geld von Diaspora, weil unsere Länder leben von dem Geld, Bosnien, 2 Milliarden, leben 60% unseres Budget, staatliches Budget kommt von Diaspora-Leuten.
Das wäre ja auch gerade beim Thema Nachhaltigkeit,
genau,
und Klimaschutz so unglaublich entscheidend wichtig, dass man wirklich in die Kooperation, in die Kollaboration zusammenarbeitet.
Genau, dass man diese Themen in die gesellschaftliche Schwerpunkte, nicht Nationalismusunterschiede, sondern Nachhaltigkeit, Zukunft, Zusammenarbeit, gesunde Ernährung. Solche Sachen können junge Leute. Und in Serbien haben sie wirklich tolle Bewegungen entwickelt. Millionen Menschen, ich war in der Nähe von Novi Sad in Vojvodina, vor einem Jahr war ich bei einer Demonstration. Das war wunderschön. Die alte Omi, die Enkel bringen alte Omi und sie sperren Autobahn.
Und was war das Thema?
Thema war, es wird eine, ist das australische oder kanadische, eine große Corporation, sollte ein sehr giftiges Ding in der Nähe von Rina, in der Nähe von Tolle Tela, diesem Nationalpark, sollen sie da diese Rohstoff, sollen sie ganze Tela und ganze Drina Nationalpark, wo wunderschöne touristische Destinationen gibt, sollen sie damit verschmutzen. Mhm. Da haben sie geschafft, Regierung hat mit dieser Corporation, haben sie schon unterschrieben, Verträge, sie haben das alles kaputt.
Vielleicht zum Schluss die Frage, glaubst du, die Aussicht, dass Bosnien-Herzegowina zum Beispiel in die EU beitritt, würde die Dinge noch weiter verbessern? Wäre das hilfreich aus deiner Sicht?
Bestimmt wird die Aufnahme von Bosnien-Herzegowina in die Europäische Union, Zivilgesellschaft in diesem Land verbessern und wirklich fordern, diese demokratischen Prozesse beschleunigen und auch Engagement der junge Fachkräfte, die hier in Westeuropa arbeiten, bestimmt dadurch werden sie viel mehr für ihr Heimatland machen als bisher.
Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de. www.lora924.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Gesundheit der Menschen. Permafrost könnte auch, also Permafrost hier auch, oder?
Schwächer werden, der Golfstrom würde ich hier mit reinnehmen.
Aber kann der Permafrost nicht auch schon bei Temperatur
an? Der kann auch hier schon. Hier schon, vielleicht. Was?
So hört es sich an, wenn Erwachsene ein Puzzle der besonderen Art spielen. Der französische Originaltitel lautet La Fresque du Climat. Auf Deutsch wurde es mit Klimapuzzle übersetzt. Meine Kollegin Elisabeth Frank spricht im Folgenden mit Benedikt Herbou und Sandra Perconte, die neben vielen anderen Begeisterten dieses Puzzle als Spielleiterinnen organisieren.
Ja, das Klimapuzzle. Ich muss gestehen, vor ein paar Monaten hatte ich davon noch nie was gehört. Und in letzter Zeit begegnet es mir überall. Ich höre es von vielen Seiten und ich höre nur überschwängliches Lob. Was ist das Klimapuzzle?
Das Klimapuzzle ist ein 3-stündiger Workshop, der erstmal auch in 3 Phasen konstruiert ist, der echt die Kopf, Herz und dann Hände, also im Handlungsbringen so diese Methodologie führt. Und zuerst mit dem Kopf denkt man zusammen und als Team versuchen wir mal zusammen die Wissenschaft hinter Klimawandel zu verstehen. Das ist echt eine kollektive Arbeit und das ist basiert auf den Weltklimaratberichten. Also es ist echt wissenschaftlich. Das Vorteil ist, dass man jetzt das Problem, die ganzen Teilnehmer haben das Problem zusammen verstanden und noch nicht gelöst sozusagen, aber das Puzzle gelöst und jetzt das Problem vor den Augen. Das triggert natürlich viel Emotionen. Wenn man sich schon auskennt, kann man wieder schockiert sein von diesem Zusammenhang, die wieder unter unserer Nase steht. Wenn man dachte, ach, nicht so schlimm, dann merkt man doch schlimm. Und das ist oft, also die Emotionen sind dann relativ stark und wir nehmen uns Zeit, sie zu anerkennen. Und das ist wichtig, weil Emotion ist, was uns zur Handlung bringt. Und das heißt, die dritte Teil des Workshops ist echt über Lösungen oder Ideen für Lösungen. Also natürlich löst man nicht Klimawandel am Ende des Workshops, aber das schafft Platz für Diskussionen, das schafft Platz für Nachdenkung und das ist ein super ersten Schritt, egal ob man sich schon gut auskennt oder wenn man nur ein bisschen mehr über ein Thema wissen möchte.
Also was ich immer wieder schön finde, dass jetzt diese zusammenarbeitende Gruppe gibt, diese Schwarmintelligenz sehr stark ist und man kriegt schon am Ende vom Klimapuzzle dieses kollektive Lust, miteinander etwas zu machen dagegen. Das finde ich sehr wichtig jedes Mal. Und wir sind als Moderatoren und Moderatorinnen nicht dazu da, um mit dem Löffel das Wissen zu füttern, sondern die Leute lesen, schauen die Karten an. Es gibt 42 Karten, die sie auf den Tisch legen sollen, um diese Zusammenhänge von Wirkung, Ursache und Konsequenz zu verstehen. Und das geschieht wirklich mit kollektivem Intelligenz.
Ja, Benedikt, von dir habe ich gehört, dass du dieses Klimapuzzle auch öfter in Unternehmen einsetzt. Welchen zusätzlichen Mehrwert zu dem Klimathema bietet das Klimapuzzle denn auch bezüglich Kommunikation im Team oder auch Teambuilding aus deiner Erfahrung?
Genau, das Klimapuzzle kann auch als Teambuilding-Aspekt oder Kommunikation in einem Team verstärken. Und das kommt, ich denke, aus verschiedenen Aspekten. Erstmal, Klima ist ein Thema, das man ungern mit seinen Kollegen darüber redet, weil man weiß nicht, wie steht meine Kollegen mit diesem Thema. Das kann sehr schnell emotional werden. Und das heißt, mit dem Klimapuzzle, man schafft dieses Momentum, wo man darüber reden darf und eingeladen ist, darüber zu reden. Und der Rolle von einem Moderator oder Moderatorin ist richtig, dieses so Safe Space zu schaffen zwischen Kollegen und das riesigen Vorteil von erstmal zusammen schaffen, diese 42 Karten zu legen, ist ein Teamarbeit. Und dann, wenn man zum Diskussion ankommt, das Problem liegt unter den Augen von allem. Das heißt, es gibt weniger Chance für Missverständnis. Ich weiß nicht, wenn man redet über weniger Fliegen oder weniger Fleisch. Oft diese Diskussionen werden sehr schnell emotional. Aber wenn man kann zurückkehren auf das Spiel, das jetzt gelöst wurde, und man sieht, jetzt haben alle Teilnehmer das gleiche Verständnis des Problems und die Diskussionen sind dann viel wertvoller. Einmal hatte ich in einem Unternehmen und die waren nicht bewusst, wie viel Macht sie hatten, um was zu machen als Angestellt von diesem Unternehmen. Und das zu merken, dass vielleicht dieser Kollege möchte gern was machen und der andere sagt, oh, wir können was zusammen uns machen und ich brauche dich, um das zu schaffen. Und wir können was schaffen, gibt es schon ein super cooles Gefühl als Team.
Wir haben jetzt über das Puzzle an sich gesprochen, wir haben über das Puzzle in Unternehmen gesprochen. In welchen Kontexten kommt das Puzzle denn noch zum Einsatz?
Also man, überall. Aber was man auch sieht, ist mehr für Gemeinde, für Rathaus, für Beamten in der Schule. Und in Deutschland haben wir das noch nicht so richtig gemacht, weil wir am Anfang sind. Aber in Frankreich wird oft jetzt, was man Klimamandat nennt, wo einfach alle Mitarbeiter einer Gemeinde an den Workshop teilnehmen.
Und gibt's zwischenermaßen oder freiwillig?
Es gibt oft, also es gibt beides. Ich würde sagen, es gibt Gemeinden, die das freiwillig gemacht haben und lassen einfach, wer Interesse hat, meldet sich an. Aber es gab seit, ich glaube, das war letztes Jahr, Frankreich hat gesagt, alle Beamte aus diesem Niveau müssen eine Klimaerziehung haben. Und Teil davon ist das Mitmachen an einem Klimapuzzle. Das war für uns eine super gute Nachricht. Und ich glaube, das hat einen Impuls gegeben an viele Gemeinden, an viele Abgeordnete, das mitzumachen. Und was auch schön ist, nochmal, ich bin so überzeugt von dem Thema, ist, dass da es wissenschaftlich basiert ist, es ist apolitisch. Und er weiß schon, Frankreich mag schon sehr gerne auf die Straße gehen und so, wenn man nicht so zufrieden ist mit einem Thema. Und es gibt sehr oft sehr binär Kampf zwischen Partei. Aber das Klimapuzzle hat den Start gehabt, dass von verschiedenen Parteien haben alle Abgeordnete teilgenommen. Und wieder diese Gleichverständnis des Problems eine große Stärke gebracht hat. Natürlich, das mache nicht die politische Unterschied so weg, aber das ist für mich ein ersten Schritt zu anerkennen, dass das ein Thema, der überall eigentlich, egal welche Partei eigentlich, gesprochen sein muss.
Und dazu, in Frankreich ist es auch in, nicht nur in Schulen, sondern auch in Hochschulen, Universitäten, in alle Grandes Écoles wird es gespielt. Also wir machen wirklich diese Rentrée-Klimat, das ist Klimaauftakt auf Deutsch, wo alle Studierenden von einer Universität, alle Studierenden von einer Hochschule ein Klimapuzzle machen, mehrere hunderte Leute, gleichzeitig mit ganz vielen Moderatoren und Moderatorinnen. Und das ist auch ein klassischer Fall in Frankreich mittlerweile.
Lora München auf der 92.4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sache.
Zurück zum Klimafunk der Parents for Future München auf Lora München. Elisabeth Frank spricht mit Benedikt Herbou und Sandra Perconte über das Klimapuzzle, das von Frankreich aus die Welt erobert.
Stichwort Frankreich. Also spätestens nach den letzten 5 Minuten haben alle unsere Hörerinnen und Hörer mitbekommen, dass das Klimapuzzle aus Frankreich kommt. Was sind da eure Erfahrungen, also mit diesem Spiel, in Anführungszeichen, das aus Frankreich kommt, was sie jetzt in München anbietet? Ja, vielleicht gerade so interkulturell betrachtet.
Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall diesen Aspekt. Ich weiß nicht, wie groß das war. Ich glaube, die Klimafragen sind sowieso groß überall und das ist damit angekommen. Und dann Erfahrung in dem Spiel, wenn man mit Franzosen spielt oder mit Deutschen spielt, da kann ich, das wird ein bisschen fresh klingen, aber ich glaube, ein kultureller Aspekt ist, dass die Deutschen brauchen 5 Beweis pro Karten. Und das ist schon stark, weil das Spiel wurde schon von einem Ingenieur entwickelt und es ist wissenschaftlich basiert. Aber als Moderator, vor allem wenn ich ein deutsches Publikum habe, muss ich mich noch mehr vorbereiten an, aber das kommt aus welches Studium? Und wenn man das in so betrachte, wie ist das? Und es ist, ja, muss richtig gut beweisen. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut in Deutschland, weil das wissenschaftlich basiert ist und vielleicht von einem Ingenieur entwickelt wurde.
In dem Zusammenhang hast du gerade einen Aspekt genannt, wo ich gerne nochmal reingehen würde, und zwar was die Zielgruppe angeht. Ist es wirklich quasi für alle Zielgruppen auch gedacht? Und wenn ja, wie reduziert ihr vielleicht Hürden, die sich ergeben könnten? So, wenn man hört, wissenschaftlich basiert und das klingt kompliziert und so weiter.
Also ich würde sagen, das ist tatsächlich für alle greifbar. Mhm. Alle können mitmachen. Für Kinder, das Wichtige ist, dass die Kinder selber die Karten lesen können und verstehen, was sie lesen. Mhm. Also wir sagen so, ab 9 oder 10 Jahre ist das richtige Alter, aber es hängt von jedem Kind oder von jeder Schulklasse ab natürlich. Und ansonsten, wir haben eine vereinfachte Version. Also für die erwachsene Version, wir nehmen ein paar Karten raus, wenn wir merken, dass für die Gruppe jetzt diese vereinfachte Version besser ist. Es gibt auch mittlerweile in Frankreich Versionen für Menschen mit Behinderung, für Leute, die nicht sehen können oder die
barrierefrei.
Voilà, barrierefreie Version gibt's auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist wirklich für alle machbar. Und das Gute ist, das ist halt klar wissenschaftlich basiert. Aber jede Person nimmt sich das raus, was er, sie gerade verstehen kann. Und man muss nicht jede Karte tiefgründig verstehen, um mitspielen zu können. Ja, es genügt auch, wenn man guckt, okay, fossile Brennstoffe, CO2. Okay, fossile Brennstoffe verursachen CO2. Man muss nicht unbedingt wissen, was fossile Brennstoffe sind und warum fossil und so weiter. Also, man kann auch die Karten, es gibt halt die Fotos, die Bilder, die Grafiken, die Texte. Und man kann sowieso nicht in 3 Stunden alles tiefgründig verstehen.
Unsere Sendung kommt ja aus München und München hat als Partnerstadt die Stadt Bordeaux in Frankreich. Was könnte München davon lernen?
Also in Bordeaux Es ist ein bisschen wie in München tatsächlich. Das fängt mit ehrenamtlich, die Lust hatten, das Klimapuzzle zu machen. Und weiß nicht, da sind Eltern, die das in der Schule gebracht haben. Da sind Leute, so Berater, die das in Unternehmen gebracht haben. Und das hat sich vermehrt. Bis zum Beispiel letzten Monat wurde die ganze Arbeitnehmer von der Bordeaux-Oper mitgepuzzelt. Und wieder, das ist für alle. Das waren alle Künstler und Technikleute von den Oper, die an dem Klimapuzzle teilgenommen haben. Eine Version, also ich weiß nicht, eine ähnliche Institution wie die IHK hat das auch angeboten. Ich weiß noch nicht genau, ob die Stadt Bordeaux das schon angeboten hat. Ich versuche das neu herauszufinden. Aber die Uni auch, die Universität Bordeaux hat das auch angeboten. Und es gibt regelmäßigen Treffen für alle. Und das ist alles, was in Bordeaux schon passiert.
Ich glaube, München hat ganz tolle Pläne für 2030, 2035. Man sieht es auch an die unterschiedlichen Events, die in der Stadt sind. Das Tollwood, der Plan mit dem Stachus. Es gibt sehr viele Gemeinden oder Communities in München, die sehr stark daran arbeiten, die Stadt einfach besser zu machen für uns alle für die nächsten Jahre. Und das Klimapuzzle kann tatsächlich ein Tool sein, um den Leuten zu helfen, warum das jetzt stattfindet. Oft ist es so, ein Gesetz kommt von oben und die Leute verstehen es nicht unbedingt und denken sich, ja, warum jetzt und was ist los und das Thema ist nervig und so weiter, ja. Aber ganz oft ist es so in Firmen oder in Stadträten in Frankreich und so weiter, dass die Leute dann verstehen, okay, das ist das Ziel und deswegen müssen wir das machen jetzt. Deswegen müssen wir mehr öffentliche Verkehrsmittel, mehr Fahrradwege, mehr Grünflächen und so weiter in der Stadt konkret machen. Und wenn man guckt, dass komplette Universitäten und Schulen das machen, man könnte auch an der TU München zum Beispiel oder an der LMU, das Klimapuzzle für alle Studierende, alle Lehrer, alle Professoren, aber bis zu den Putzfrauen, Putzmännern, Technikern und so weiter anbieten. Man könnte im Stadtrat das anbieten, man könnte bei der SWM anbieten, bei der MVG, also wenn wir gucken, die letzte große Demo, am 3. März, da ging es auch um Fridays for Future und MVG haben miteinander gearbeitet und da war wirklich die Idee von der Demo, wir sind mit den Leuten von der MVG, weil wir brauchen ja diese Leute in den nächsten Jahrzehnten und wir können absolut, wir haben genug Kapazitäten mittlerweile in Deutschland, um alle diese Leute durchzupuzzeln und da helfen einfach, dass die ganze Bewohner und Leute, die damit arbeiten, da verstehen, warum wir das alles machen.
Wenn ich jetzt als Zuhörerin oder als Zuhörer von der Sendung denke, oh, ich würde aber total gerne schon mal hier an einem Klimapuzzle teilnehmen, dann geht es ja ganz einfach. Wie, Sondra, magst du das erzählen, bitte?
Sehr gerne. Wir haben jeden Monat öffentliche Klimapuzzles im Eine-Welt-Haus. Alle stehen bis Dezember 2023 auf der Webseite von Eine-Welt-Haus und eben auch auf der Webseite vom Klimapuzzle. Also die offizielle Webseite ist englischsprachig, aber deutsche und englische Sprache ist kein Problem. Also die offizielle Webseite ist climatefresk.org. Climate wie Climate mit einem C, ja. Englisch und fresk.org und für Leute, die gerne sich zu uns bestellen möchten, in einer Schulklasse, in einer Uni, im Stadtrat, in einer Firma. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, klimapuzzle.münchen mit UE @gmail.com. Und da Benedikt oder ich oder andere können antworten und wir kommen sehr gerne.
Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken und hoffe in unser aller Interesse, dass sich ganz, ganz viele Menschen finden werden, die an diesem Klimapuzzle teilnehmen und so ein Verständnis gewinnen über Zusammenhänge, was sie dann auch wiederum in ihrem Umfeld schneeballmäßig nach außen tragen. Und auf diese Weise vielleicht auch wiederum so ein Stück weit zu dieser, ja, irgendwo auf der Website stand es bei euch, dass alle 5 Monate eine Verdoppelung der Teilnehmerzahlen stattfindet, was ja eine unglaubliche Dynamik ist und mal sehr, sehr positives Wachstum. Das wäre großartig, wenn das auch in Deutschland gelänge, da bin ich aber auch sehr sicher.
Manfred Bauer hat euch für die kommenden Wochen wieder einige besondere Veranstaltungstipps ausgewählt. Manfred, bitte.
Ihr wollt weiterhin eure Wege durch die Stadt an der frischen Luft genießen, künftig aber schneller sein als zu Fuß? Dann nutzt euer Radl. Denn für Radlneulinge gibt es beim ADFC München ab dem 3. April wieder Radfahrkurse für AnfängerInnen. Infos und Anmeldung unter münchen.adfc.de. Und dann weiter mit dem Stichwort Radfahrschule. Sehr beliebt sind unsere monatlichen Parents for Future München Stammtische und Kino- bzw. Ausstellungsbesuche. Ohne feste Tagesordnung und ohne Zeitdruck können wir da einfach quatschen, diskutieren und auch neue Ideen aushecken. Seid dabei, immer am 1. Donnerstag im Monat, also am 6. April, am 4. Mai und am 1. Juni. Auch hierzu erfahrt ihr den Treffpunkt unter anderem auf unserer Homepage. Am 19.04.2023 werden die Forschungsstelle für Energiewirtschaft und der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. in einer Pressekonferenz den Bayernplan Energie 2040 vorlegen. Damit wird konkret aufgezeigt werden, was in den einzelnen Landkreisen Bayerns passieren muss, damit das Ziel der bayerischen Staatsregierung, Klimaneutralität bis 2040, Realität wird. Das am 01.01.2023 in Kraft getretene Bayerische Klimaschutzgesetz propagiert ja die Klimaneutralität Bayerns für 5 Jahre früher als der Bund und sogar 10 Jahre früher als die EU. Umso verstörender ist der aktuelle Rückstand vor allem des Windkraftausbaus und der Wärmeplanung in Bayern. Details unter vbew.de, Stichwort Energie. Schon wenige Tage danach könnt ihr die bundesweiten dezentralen Aktionstage für eine soziale und klimagerechte Mobilitätswende unterstützen, nämlich am 22. und 23. April. Ein störrischer Verkehrsminister darf uns nicht mit runterziehen, daher kein weiterer Neu- und Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen, ausreichend Geld vom Bund für Schiene und für bezahlbaren ÖPNV für alle, Mobilitätswende statt Antriebswechsel, klimaschonendes Tempolimit 120, 80, 30 Stundenkilometer. Seid dabei! Initiator ist die Gruppe Mobilitätswende jetzt. Im Web unter wald-stadt-asphalt.net. Habt ihr die inhaltsleeren Sprechblasen unserer Volksvertretenden aus den Medien auch so satt? Fragt sie am 29.04. doch mal selbst, warum sie echte, wirksame Klimapolitik weiterhin verhindern und Klimaaktivistinnen kriminalisieren. Beim Tag der Klimademokratie könnt ihr ihnen eure Fragen direkt stellen. Auch schon vorab unter dem Link des World Wide Fund for Nature mitmachen.wwf.de/Klimademokratie. Aber auch lokal und regional gibt's Klimaschutz. Vor allem bei den Parents for Future München. So zum Beispiel in unserem Plenumstreffen immer am 17. des Monats, also am 17. April und am 17. Mai, jeweils ab 20 Uhr online und am Samstag, 17. Juni von 10 bis 13 Uhr in Präsenz. Der Ort des Treffens wird unter anderem über unsere Homepage parentsforfuture.de/München bekannt gegeben. Bei Bedarf könnt ihr euch gerne für die ab Mai wieder vorausgehende halbe Stunde Onboarding anmelden unter willkommen@parentsforfuturemuenchen.de. Ihr wollt erfolgreich gegen Stammtischparolen angehen, gemeinsam mit anderen mehr fürs Klima machen? Dann kommt per Zoom-Meeting in das 2-stündige Seminar Klimatalk, meist am letzten Samstag im Monat um 19.30 Uhr. Dort geht es um hilfreiche Strategien und Lösungen vor dem Hintergrund von Erkenntnissen zur Psychologie in der Klimakommunikation. Austausch, Reflexion unserer Erfahrungen, kurze Übungssequenzen im geschützten Rahmen lockern das Ganze auf und festigen neue Erkenntnisse. Anmeldung für den 29. April und den 24. Juni bitte an münchen@parentsforfuture.de. Die große Radsternfahrt des ADFC München am Sonntag, den 23. April, steht ganz im Zeichen des Radl-Volksbegehrens Radentscheid Bayern. Für deutlich bessere Bedingungen für Radfahrende bayernweit, für die Verkehrswende, für umweltfreundliche Mobilität. Viele Startpunkte in der ganzen Metropolregion und 5 Startpunkte in der Landeshauptstadt, 16 polizeibegleitete Demozüge, alle Strecken familiengeeignet, Zustieg ist jederzeit möglich. Ab ca. 15 Uhr umfangreiches Bühnenprogramm auf dem Königsplatz. Weiterer Höhepunkt, die gemeinsame Fahrt auf dem für den Kfz-Verkehr gesperrten Mittleren Ring und einem kurzen Abschnitt der Autobahn A96. Details auf der Webseite münchen.adfc.de/sternfahrt. Diese und viele weitere Veranstaltungen zu Klimathemen findet ihr auf unserer Homepage parentsforfuture.de/München.
Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Der nächste Klimafunk kommt am 29. Juni wieder um 19 Uhr. Und damit verabschiede ich mich für heute. Unsere Gäste in dieser Sendung waren Sadia Klepo, Dennis Schischko, Benedikt Erbu und Sandra Perkont. Elisabeth Frank und Ulrich Türk führten die Interviews, Manfred Bauer präsentierte die Veranstaltungstipps. Sendungsleitung und verantwortlicher Redakteur Ulrich Türk. Schreibt uns für Fragen und Kritik zur Sendung kritik@lora924.de. Lora München ist ein freies Radio und ist auf eure Spenden angewiesen. Wenn ihr weiterhin unser Radio und damit Münchens vielfältige Medienlandschaft unterstützen wollt, auf lora924 findet ihr alle Infos, wie ihr uns mit einem Beitrag helfen könnt. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal von mir. Weiter geht's im Anschluss nun mit einer weiteren Folge von Psychische Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Thank you.